Bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, dies ist der zweite Teil einer zweiteiligen Reihe. Und zwar haben wir den Gast Kongtek am Start. Ihr werdet also gleich eine Episode wieder hören ohne den Oliver. Er befindet sich noch in einem wohlverdienten Urlaub. Schöne Grüße gehen raus an ihn. Falls ihr den ersten Teil verpasst haben solltet, könnt ihr ihn gerne noch mal nachholen. Ich kann es euch nur empfehlen. Da lernt ihr Kong auch ein wenig kennen. Ein paar Informationen über ihn und dann wisst ihr auch, warum wir ihn eingeladen haben, denn er hat in 5 Tagen 5.000 YouTube-Abonnenten erreicht, ein richtiger Meilenstein, und in so kurzer Zeit hat das in meinen Augen noch kein Technik-YouTuber geschafft. Hört euch auf jeden Fall nochmal die vergangene Folge ein, wenn ihr diese verpasst haben solltet, und damit wünsche ich euch viel Spaß mit Teil 2.
Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast, der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch mit Oliver und Thorsten.
Das spricht auf jeden Fall für die Qualität des Videos. Ja, deswegen sei allen hier gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auch wenn ihr euch nicht für AirPods oder sonst was interessiert, schaut es euch an, weil allein, ihr könntet euch auch einen Netflix-Film anschauen, aber hierfür müsst ihr nicht mehr bezahlen. Also deswegen schaut euch die Werbung vorher an beim Kong und dann schaut da vorbei. Ja, wir haben jetzt sehr viel über YouTube gesprochen. Ich hoffe, es war wirklich nicht zu viel für die Hörer. Ein bisschen behind the scenes. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Wollen wir noch 1-2 Worte zu den anderen Geräten verlieren? Ich weiß, wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, Kong hat gar nicht so viel mit den Smartphones gerade zu tun, aber ich hoffe, wir können trotzdem ein bisschen ihm was entlocken, was er davon denkt und was er davon hält. Wie stehst du eigentlich, wie findest du das OnePlus 7T? Also gehen wir mal rüber zum OnePlus 7. Ich hatte das 7 Pro, ich hatte das 7er im Test, also beide Videos sind auch online von mir dazu. Für mich kam das 7T jetzt echt überraschend schnell. Und hast du, also ich finde, das ist irgendwie total der komische Release. Das heißt also, alle YouTuber haben das Gerät schon, also die Großen, ja, die haben es alle schon ausgepackt, die haben alle schon ihre Reviews dazu gezeigt, die amerikanischen sowie die deutschen. Und das Gerät kann man aktuell immer noch nicht kaufen. Ich finde das irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Also nicht kaufen, weder kaufen noch vorbestellen. Beides geht nicht. Ich finde es einen sehr merkwürdigen Release. Ich kenne das so von OnePlus nicht. Wie stehst du so dazu? Und hältst du das Gerät überhaupt für sinnvoll? Oder es hat ja auf jeden Fall ein richtig geiles Feature jetzt vom Pro bekommen. Du weißt es sicherlich, ne? Das 90-Hertz-Display ist jetzt im 7T. Wie hast du das mit dem Gerät erlebt? Also für mich war es echt ganz, ganz komisch.
Ich sag's mal so, warum ich das normal finde mittlerweile ist, das gleiche Spiel war mit dem OnePlus 6, also das Video, was ich gemacht habe. Ich habe es ja direkt zum Release-Tag bekommen und habe mich so beeilt mit dem Video. Ne? Ich habe das Ganze, glaube ich, in 4 Tagen gemacht. Sprich, ich habe mich totgeackert. Ne? Jeden Tag von morgens bis abends habe ich daran gearbeitet. Und obwohl ich so viel gemacht habe, waren die anderen weit vor. Die waren direkt schon fertig. Es wurde announced, das Video. Und wie war das? Ich glaube, eine halbe Stunde vor dem Release hat MKBHD das Video schon hochgeladen. Okay? Also während der Vorstellung hat er schon online gestellt. Ich glaube, er hat das auf den Timer gestellt und wann hier die Vorstellung wahrscheinlich zu Ende ist, wird das Video automatisch hochgeladen, aber die Vorstellung war halt noch nicht beendet. Und das ist extrem, also gerade für uns, also die gar nichts damit zu tun haben, beispielsweise die nicht an solche Geräte einfach kommen, außer wenn die selber bestellen, ist es extrem frustrierend. Und deswegen bin ich daran gewohnt, dass die sowas machen. Also das 7.
Ja, für mich war es jetzt. Also für mich war es halt neu, dass das Gerät, ich sag mal halt schon jetzt so 10 Tage vor dem eigentlichen Release schon überall reviewed wurde, aber dass man das immer noch nicht kaufen kann. Also das fand ich echt komisch, weil ich kenne das, dass man dann, okay, die Reviews gehen online nach der Präsi, 2 Tage später kannst du es bestellen, aber jetzt kannst du es halt erst ab dem 10. Oktober, glaube ich, bestellen, wenn ich richtig mich erinnere. Ja. Und das ist echt schon irgendwie sehr, sehr spät. Ich finde das irgendwie total merkwürdig gerade, und auch, dass sie das 7T jetzt gezeigt haben und das Pro erst später kommt. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, aber gut, sei es drum, ich will das jetzt auch gar nicht zu tief behandeln, das Thema. Ich werde auf jeden Fall mit einem aus unserer Telegram-Gruppe in Köln sein, im OnePlus Store. Da werde ich am 10. Oktober, werde ich mir das Event live angucken, dann mit ihm zusammen. Ich glaube, um 17 Uhr geht's los, um 16 Uhr ist Eröffnung oder Einlass, also da seid auf jeden Fall gespannt. Ich werde auch sicherlich eine Art Vlog machen, das wird mein erster Vlog dann auch auf YouTube sein. Schaltet da gerne ein. Und ja, dann schaue ich mir das Event an. Da gibt es das Pro. Ich bin mal gespannt, ob sie da noch irgendwas rauskitzeln können, was mich dann wirklich nochmal hookt, wo man sagt, okay, das braucht es oder dafür gab es das Update oder ist es das Update wert. Mal sehen. Ich schaue mir die Geräte natürlich dann live an. Ich hoffe, sie haben alle da direkt zum Anfassen. Ich weiß nicht, ob man sie auch direkt kaufen kann. Mal schauen. Bin ich auch gespannt. Und was mich aber wirklich viel mehr interessiert bei OnePlus, ich bin da, glaube ich, alleine. Mal gucken, ob ich dich da jetzt auch ins Boot holen kann. ist der Fernseher. Du lachst jetzt bestimmt. Ne? Was hältst du denn vom Fernseher? Xiaomi geht ja auch schon jetzt mittlerweile auf den Zug Fernseher auf. Huawei hat einen Fernseher gezeigt. Wie stehst du zu dem Thema?
Ja gut, wie soll man zu dem Thema stehen? Es ist halt ein Fernseher. Ne? So, das ist immer so eine Sache. Ich habe jetzt auch ein Android-TV geholt. Und zwar von Sony. Es ist schon gut. Also es ist, wenn man jetzt einen Fernseher holt, würde ich keinen mehr holen, das kein Android besitzt. Also das System, das Betriebssystem selber. Du hast damit extrem viele Vorteile. Zum Beispiel, du kannst problemlos Apps installieren, die du auf dein Handy hast. Ne? Egal was für Apps, egal in welche Richtung es geht. Du kannst Programme drauflaufen lassen, du kannst Notizen angucken. Du kannst es wirklich wie ein großes Handy benutzen. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn jetzt so OnePlus oder hier Xiaomi auf diesen Zug springt und sagt, okay, wir wollen jetzt nicht mehr wir wollen hier mitmachen und versuchen auch den Markt darauf ein bisschen abzugreifen, also einen Teil vom Kuchen abzunehmen.
Ja.
Ich finde es relativ uninteressant, muss ich zugeben. Weil so ein OnePlus, okay, es baut extrem gute Handys. Fernseher ist immer so eine Sache. Was brauchst du beim Fernseher? Du brauchst ein Bild, du brauchst ein großes Bild. Es soll möglichst schön sein, am besten OLED. Das war's. Mehr, was willst du noch? 90 Hertz interessiert dich nicht. Prozessor interessiert dich nicht. So, da interessiert dich eigentlich gar nichts.
Ich habe da so ein bisschen eine Meinung zu. Also ich habe hier echt einen recht teuren Philips-Fernseher stehen. Ne? Also wirklich ein teures Teil ist OLED, alles das, was du beschrieben hast. Bild ist auch toll, habe ich gar nichts dran auszusetzen. der hat auch Ambilight, ne? Super schick, auch ein cooles Feature, gar keine Frage. Aber ich habe jetzt vor kurzem auf Android 9 dort aktualisiert und seitdem funktioniert zum Beispiel der VLC-Player nicht mehr. Also der startet jetzt die ganze Zeit nicht. Also das finde ich irgendwie ein Problem und ich glaube nicht, dass das bei anderen Android-TVs so wäre. Ich glaube nicht, dass es dass die App bei jedem Android-TV mit Android 9 abstürzt oder halt gar keine Medien anzeigt. Das sieht quasi so aus, als hätte der keinen Speicherzugriff. Also der findet gar keine Medien oder Festplatten oder sowas findet der nicht. Das finde ich ein Problem. Und generell, ich bin sowas von nicht zufrieden mit der Performance. Also die sind so langsam, die Dinger. Und das ist ein recht aktueller. Der ist jetzt ein Jahr alt und ich finde die mega langsam. Du hast einen Sony. Echt? Weißt du gerade, welchen du hast und was kostet der so in etwa? Und bist du damit so sonst von der Geschwindigkeit zufrieden? Also die Geschwindigkeit interessiert mich auf jeden Fall. Ich bin da irgendwie ziemlich hartnäckig.
Also ich sag's mal so, bei einem Handy willst du, dass die App schnell startet.
Ja.
Bei einem Fernseher interessierst du dich eigentlich nur für die Response Time. Sprich, du drückst einen Knopf und es passiert etwas. Ne, das,
ja.
Also dieser Lag dazwischen, das finde ich zum Beispiel extrem wichtig. Also wenn du jetzt sagst, okay, dein Fernseher ist langsam, musst du mir erstmal sagen, was daran langsam ist. Dauert es lange, die App zu öffnen oder dauert es lange, dass du etwas drückst und etwas passiert?
Ja, beides. Also das heißt im Menü, also wenn ich etwas drücke, ja, dann dauert es lange, bis die Funktion wirklich ausgeführt wird. Aber ich glaube nicht, dass es der Lag ist von der Fernbedienung zum Gerät. Also es wirkt so, als würde der Fernseher schon gerade rechnen, aber halt einfach nicht schnell genug diesen Prozess berechnen. Und zum Beispiel muss ich jetzt gerade den internen Media Player benutzen, also statt VLC, der läuft ja nicht, deswegen muss ich diese interne App, ich weiß gar nicht, ob die von Philips ist oder ob Android TV die ausliefert, auf jeden Fall so einen internen Media Player und bei dem ist es so, dass der dann zum Beispiel keine 4K-Inhalte abspielen kann, weil der ruckelt. Also der kann sie abspielen, aber das Bild ruckelt und so ein 4K-Inhalt, das kann jedes meiner Smartphones abspielen, das kann mein PC abspielen, das kann mein Xiaomi-Laptop abspielen, der auch schon 3-4 Jahre alt ist und das ist einfach so, weißt du, das ist so total, wo ich gar nicht mit klarkomme, dass die Geräte, die sind aber so groß, die sind so teuer.
Warte, du hast Philips, ne?
Ja, ich habe Philips, aber ich bin mir nicht sicher, ob andere besser sind. Das, beweis es mir oder sag mir, was macht dein Sony so? Ist der auch so?
Ich sag's mal so, meine Schwester hat auch einen Philips, ne? Die hat das vor, ich weiß nicht, schon ein bisschen länger her, so 3-4 Jahre ist es her, hat sie den geholt, aber damals war es auch das teuerste Gerät. Und auch schon damals fand ich, es war das langsamste Gerät, was ich je getestet habe, also was ich je gesehen habe. Also ich bin eh kein Fan mehr von Philips, auch wenn das Bild sehr gut ist.
Ja, okay.
Bei meinem Sony, ich hab, wie hieß das Modell? Ich glaube 9500 XB, irgendwie sowas. Oder 8500. Kostet 1600. Also ist auch ein 65 Zoller, ne?
Ja, ja, also das, bei mir ist es, ich habe sogar nur 55. 55 habe ich, aber ja, weiter, ja.
Die Response Time ist sehr gut, also ich drücke und es passiert auch was, also der reagiert sehr schnell und das Einzige, wo es ein bisschen lädt, ist nach dem, also seit dem Update hier die, sag schnell, wenn ich hier Amazon aufmache, also Amazon, okay. Amazon Video, das ist das Einzige, was ein bisschen länger lädt, ne? Also du siehst wirklich einen Ladebalken und dann wartest du halt ein bisschen, aber das war's. So, wenn ich jetzt so 4K-Bilder, Videos abspiele, also rein über den internen Player, ich benutze VLC gar nicht, übrigens, wundere mich auch ein bisschen, dass du das benutzt. Ich schließe einfach meine Festplatte zum Beispiel an und greife auf meine Medien oder schließe es an Netz an und es funktioniert auch ruckelfrei, also das ist gar kein Problem. Und das Gerät ist sehr alt, das hast du nicht vergessen. Ich habe zwar neu gekauft, aber das Modell ist sehr alt.
Okay.
Das ist kein OLED, das ist nichts Besonderes ja, eigentlich.
Ja, auch, ne? Also muss man auch dazu sagen. Also OLED, ja. Ich weiß nicht, OLED braucht man auch nicht wirklich. Ich finde sogar, ich würde mich sogar, glaube ich, jetzt, wenn ich mich nochmal neu entscheiden müsste, gegen OLED entscheiden. Einfach aus dem Grund, dass man dann dieses Einbrennen nicht hat und so. Und dass ich immer Angst haben muss, wenn ich mein Standbild habe. Das nervt mich schon. Oder wenn ich, ich bin so ein Schisser. Also sorry für die Ausdrücke hier, aber der Olli ist auch immer sehr vulgär. Da darf ich jetzt auch mal hier ein bisschen, muss ich jetzt hier gerade den Part übernehmen. Ja, und ich finde das auch ziemlich schade dann immer, wenn ich da so warten muss und so bei dem Fernseher. Also für mich, ich glaube, ich bin da aber auch der Einzige, der sich darüber aufregt. Also ich kann dich auch nicht mit ins Boot holen, ich höre das schon raus. Und ja gut, bin ich auf der Seite des Feldes auf jeden Fall allein unterwegs, aber gut. Wir sind mal gespannt, was OnePlus uns zeigen wird, 10. Oktober. Wir sind auf jeden Fall am Start und ihr werdet dann auf jeden Fall auch von mir versorgt mit einem Video, wenn der Fernseher kommt oder wenn der auch ausgestellt ist in Köln, kriegt ihr das von mir. Wir haben noch eine News gehabt, ihr werdet die jetzt natürlich dann als ein paar Tage alt empfinden, ist auch okay so, denn sie ist wirklich ein bisschen älter wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt, aber das OnePlus 8, also das Modell, was 2020 erwarten wird nach dem 7T, soll wohl mit einem Punch-Hole kommen und du hältst das, glaube ich, für nicht realistisch, oder Kong?
Ich habe dich gerade nicht akustisch verstanden, du warst kurz weg.
Achso, das OnePlus 8 kommt wohl angeblich mit einem Punch-Hole. Ja, so wie ungefähr von der Größe würde ich jetzt mal wie Note 10 ungefähr schätzen, laut den Renderbildern, die wir sehen. Und zwar oben links, nicht in der Mitte, sondern oben links. Mhm. Hältst du das für realistisch oder ist das auch eher Fake?
Ich würde sagen, das ist Fake. Also erstens, das Gerät soll ja erst nächstes Jahr kommen und jetzt nur ein Leak davon zu haben, finde ich erstens extrem unrealistisch und zweitens, wenn ich so ein Punch-Hole da würde OnePlus wieder einen Schritt zurückgehen, weil mit dem 7 Pro war das, da hatten sie ja dieses ausfahrbare Kamera gehabt. Und genau, das finde ich, warum sollten sie diese Entwicklung jetzt wegwerfen und eine alte nehmen? Also das wird in meinen Augen nicht so viel Sinn machen. Abgesehen davon halte ich eh nicht viel von den ganzen Leaks. Ist zwar immer schön zu sehen, oh, worüber reden die Leute, was könnte es sein? Und man sagt jetzt, okay, von diesen ganzen, also es stimmt meistens, was geleakt wurde, dass es auch der Wahrheit entspricht. Das Problem ist aber, es wird so viel geleakt, das ist ein ganzer Urwald und in diesem ganzen Urwald wird irgendwo eine Nadel sein, die auch dazu stimmt, also die dazu passt. Weil du kannst sagen, okay, das neue iPhone, das iPhone 20, das wird ein randloses Display haben. Das wird ein 1mm Display haben, das wird ein 2mm Display haben, das wird ein 3mm Display haben, also Rand meine ich. Und zwischen diesen ganzen Leaks wird eins zu stimmen. Und das, ich glaube nicht mehr daran. Also ich guck's mir gerne an, ich find's witzig, was so geleakt wird. Und das Einzige, bei dem ich mir sicher bin, dass es stimmt, ist, wenn ein Case, wenn ein Case-Hersteller ein Leak rausbringt, also beispielsweise ein ein Leak von einem Case-Hersteller so gesehen inspiriert wurde. Zum Beispiel mit der Kamera, dass ein Loch hinten ist, dass so ein Viereck hinten ist, wo das platziert ist. Das macht dann schon Sinn. Aber sowas, damit kriegst du mich, glaube ich, nicht.
Ja, bei dem wüssten wir jetzt auch nicht ganz sicher, ob der Case-Hersteller das dann weiß, ne? Aber eigentlich müsste er es wissen, weil er muss ja eine Aussparung da lassen, ja, wegen der Kamera, wenn sie wieder eine Pop-Up-Kamera haben. Aber wenn es ein In-Display, eine In-Display-Kamera geben sollte, dann würde man es ja als Case-Hersteller nicht sehen. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt.
Genau.
Und wo wir gerade dabei sind, dann brauchen wir das nicht als extra Thema machen. Xiaomi hatte ja eigentlich angekündigt, oder wir haben alle angenommen, dass das Mi Mix 4 mit einer In-Display-Kamera kommt. Also keine Notch, keine Pop-Up-Kamera, keine Teardrop, gar nichts. Einfach unter dem Display. Sie hatten ja auch schon relativ früh dieses Jahr ein kleines Leak-Video parat, wo man so etwas schon sehen konnte. Im frühen Teststadium, aber auf jeden Fall schon mal mit handfestem Material, also Bildmaterial und keine Ränder. Und ja, das wird anscheinend dann doch verschoben. Also wir werden wahrscheinlich dieses Jahr kein Mi Mix 4 sehen. Kam zumindest eben auf, die Nachricht. Wie gesagt, heute 3. Oktober. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, wenn das mittlerweile wieder debattiert wird. Aber auf jeden Fall jetzt aktuell kein Mi Mix 4. Ich finde es gar nicht so schade. Ich glaube, mit dem Mi Mix Alpha habe ich erstmal genug. Ich finde, das ist jetzt kein so interessantes Gerät. Und ich bin aber sehr gespannt, wenn das Mi 10 nächstes Jahr kommt. Also das wird sicherlich dann einiges wieder Cooles bringen. Und ich glaube, Xiaomi sollte da auch ein bisschen kürzer treten und nicht so viele Geräte dann jetzt hintereinander rausbringen. Da sollten sie sich, glaube ich, auf die Basis zurückbesinnen und auch nur ihre Hauptserie dann weiter produzieren oder auch weiterbringen. Ja, das auf jeden Fall.
Was hältst du eigentlich von dieser In-Display-Kamera-Sache?
Also ich finde, das ist eigentlich mein Traum eines Smartphones. Also wenn das funktioniert, dann finde ich, ist das die beste Lösung, die wir haben können. Es wird ja schon gemutmaßt, dass das iPhone nächstes Jahr auch so etwas bringen könnte, wenn sie da alle Sensoren reinbekommen. Und es ist doch eigentlich all das, was wir uns wünschen, weil die Kamera fährt dann nicht mehr raus, wir haben keine beweglichen Teile mehr, es kann nichts kaputt gehen, das Display hat überhaupt keine Einsparung mehr, wir sehen wirklich ein volles Display ohne Einschränkungen und die Kamera, wenn sie gut funktioniert und dann halt nur während des Fotografierens muss dann dieser Bereich des Displays dann halt schwarz sein, okay, damit kann ich auf jeden Fall leben, aber ich sehe im Moment keine negativen Punkte an der Sache. Aber ich glaube, du schon, oder? Das hörte sich zumindest aus deiner Frage so an.
Bei solchen neuen Entwicklungen frage ich mich halt immer, wie so etwas funktionieren kann, weil gerade dieses In-Display-Kamera-System ist in meiner Forschung bisher fast für mich immer unmöglich. So, wie soll das funktionieren? Weil wenn du eine Kamera hast, möchtest du, dass die Linse perfekt ist, also dass es wirklich glasklar ist. Und wenn du dann ein Display drüber hast, dann hast du ja immer so einen gewissen Schauer drüber. Du hast immer dieses Raster noch vom Display. Es sind immer noch Pixel vorhanden, die einfach nur deaktiviert sind. Das heißt, du hast immer noch so eine Glasschicht davor. Hast du schon mal so einen transparenten Display gesehen?
Nur in Bildern oder halt im Internet, also noch nie natürlich live. Du schon?
Okay, also ich hatte, ja, wir hatten an der Uni bei so einem Projekt hatten wir einen transparenten Fernseher gehabt. Das wurde dann an eine Tür montiert, um ein smartes System darzustellen. Und da hatten wir diesen Fernseher gehabt und man konnte das auch austesten und angucken, wie das Ganze wirkt. Und bei manchen Stellen waren halt die Pixel leer, sprich, die waren nicht aktiviert. Und da konntest du halt durchgucken, aber du hast gesehen, da ist etwas vor. Das ist halt so, als würdest du durch so eine durch Milch, so ein Glas Milch, gucken, was ja, dreckig also,
ja,
ist.
Ja, ich kann es mir vorstellen.
Milchig ist das falsche Wort. Es ist dunkel, also es ist auf jeden Fall dunkler und du siehst noch ein bisschen was. Ne? Und wenn wir das Ganze jetzt in Smartphones einbauen, das müsste ja dementsprechend sein, bin ich der Meinung, dass wenn es jemand anständig macht, Google ist. Weil Google arbeitet extrem viel mit neuronalen Netzen. Zum Beispiel die Pixelkamera. Die ist ja nur so gut wegen der Software.
Genau, ja.
Ne? Und ich weiß nicht, wie tief du jetzt in diese Materie bist.
Nicht so tief wie du.
Aber
ich merke das gerade schon.
Wenn jetzt zum Beispiel
also hier haben wir wirklich einen Techniker auf der anderen Seite. Das
ja, okay.
Ich versuche dir zu folgen, Kong. Ja, wir haben jetzt hier gerade einen Techniker auf der anderen Seite. Ich versuche dir zu folgen. Ich gebe mein Bestes.
Okay, weißt du was? Kurze Frage. Weißt du, was neuronale Netze sind?
Jetzt stellst du mich hier bloß. Also.
Nein, nein, das ist also jetzt nichts Dummes. Also ich will nur nichts über etwas reden, was du halt nicht kennst.
Ich weiß das natürlich, lieber Kong, aber erklär das doch bitte für die Hörer nochmal.
okay, gut. Also neuronale Netze sind halt, das geht in Richtung künstliche Intelligenz. Also das ist in meinen Augen das KI-ste, was es so gibt. Beste Beispiel ist die Facecam-App. Wie hieß das, Facecam?
Ja, natürlich die mich älter.
Genau, diese, ich glaube, das hieß Facecam.
Älter, als ich schon bin. Ne?
Nee, Face-App hieß es. Ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und diese App funktioniert ja nur so gut, weil es mit neuronalen Netzen arbeitet. Und zwar funktioniert das so, du hast ein neuronales Netz, in dem du Lerninformationen gibst. Also du gibst dieses Netz Informationen, wie es vorher aussieht und wie es danach aussehen könnte. Sprich, bei dieser App haben die Lerninformationen gegeben mit du siehst ein Bild, wo diese Person jung ist und du siehst ein Bild, wo diese Person alt ist. Ne? Und davon hast du tausende Bilder. Sprich, du hast ein Bild von, Michael Jackson, wo er jung ist und du hast Michael Jackson, wo er alt ist. Du hast ein Bild von Thorsten, wo er jung ist und wo er alt ist. Und dieses Netz lernt das. Und weißt nicht genau, was da drinnen passiert. Das ist das Interessante daran. Dadurch ist es eine künstliche Intelligenz. Er lernt, worauf er achten muss, was sich verändert durch diesen Prozess. Und das wird dann angewendet. Deswegen, wenn du ein Bild hochlädst, wird es berechnet. Normalerweise die alten Apps, da packst du ja dein Bild rein und dann wird so ein Filter draufgelegt. Das wird so ein bisschen gematcht, so ein bisschen gewarpt und dann hast du ein Bild von dir, was hässlich ist, was dich angeblich alt machen soll. Mhm. Ne? Und hier hast du wirklich ein Bild drinne und der berechnet dir das neue Bild mit den Informationen, die er gelernt hat, während du ihn trainiert hast. Sprich, du musst ihm halt Trainingsdaten geben. Und das Gleiche macht hier Google mit seiner Fotokamera.
Ja, Hintergrundunschärfe.
Du hast diese Hintergrundunschärfe. Du gibst den Informationen zum Beispiel, das ist ein Bild von einem Marienkäfer. Und du gibst ihm ganz viele Bilder von diesem Marienkäfer, damit er weiß, oh, das ist ein Marienkäfer, das ist ein Marienkäfer, das ist ein Marienkäfer. Das ist ein Baum ist immer im Hintergrund, deswegen ist ein Baum unscharf. Ne? Und daran orientiert er sich ein bisschen in Kombination mit den Google hat jetzt keine zweite Kamera, aber wenn du jetzt zum Beispiel das Ganze auf zwei Kameras adaptierst, kriegt er halt Informationen von der zweiten Kamera, berechnet das und mit dem neuronalen Netz weiß er, okay, das könnte der Hintergrund sein, das sind zwei Personen, die müssen beide scharf sein und anhand dessen berechnet er das perfekt. Okay, was heißt perfekt? Es geht schon in die Richtung perfekt. Und jetzt darauf zurückzukommen mit dieser In-Display-Kamera, ich denke, wenn es funktionieren könnte, dann muss es mit neuronalen Netzen funktionieren. Weil dann hast du dieses Bild, du nimmst ein Foto von dir auf, es ist unscharf in dem Moment, wo es aufgenommen wurde.
Ah, ja.
Und dieses neuronale Netz, der berechnet dir das Ganze, wie es unscharf aussieht und wie es scharf aussehen müsste. Weißt du? Und durch diese Lerninformation baut er dir das neue Bild zusammen, sodass du ein scharfes Bild am Ende hast. Und Google ist halt in der Richtung eher als alle anderen Hersteller jetzt zum Beispiel.
Ja,
wobei Xiaomi Apple ist auch noch extrem weit vorn, aber Xiaomi oder Huawei, die sind okay, aber die sind jetzt nicht so krass in der Materie.
Also du hast das echt super erklärt. Also ich konnte dir jetzt genau folgen und das war auch mega interessant, das mal so zu verstehen oder so mal auch erklärt zu bekommen. Ich glaube, das hat jetzt gerade auch jeden unserer Hörer hier sicher gefallen. Ich glaube, die waren jetzt gerade wirklich mit ihren Ohren direkt an den Boxen oder am Handy oder ne, wo auch immer. Und ich finde das super interessant.
Und ich muss auch hinzufügen, dass es natürlich sein kann, dass ich gewisse Wortdreher drinne hatte, bei dem die Erklärung dadurch ein bisschen verwirrend war. In dem Fall müsst ihr mir leider verzeihen, denn das ist das erste Mal, dass ich das so richtig live erkläre.
Nein, also da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Wir sind hier nämlich nicht bei YouTube und das ist der Vorteil. Erstmal kann man gar keine Kommentare abgeben, das ist Punkt 1. Also man kann nicht wirklich kommentieren, man kann nur den Podcast bewerten. Übrigens, bewertet uns auf iTunes, falls ihr das noch nicht getan habt. Ne? Also hilft uns nochmal dabei. Wir hatten da auch noch vor, irgendeine Zahl zu knacken. Der Oliver ist da ein bisschen mehr drin als ich, deswegen verzeiht es mir hier an der Stelle. Aber auf jeden Fall, ich fand das mega interessant, also wirklich cool. Und jetzt, ich habe jetzt gerade erst begriffen, warum das so eine ja, so eine Leistung ist, die Kamera und das Display zu bekommen. Weil ich habe echt immer gedacht, okay, warum schafft das denn keiner? Das kann doch nicht so schwer sein. Sorry, wirklich. Also ich habe das echt gedacht, das lässt mich jetzt gerade echt dumm dastehen, aber ich habe halt andere Talente. Weniger, aber die sind da. Aber das war keins davon. Ich habe echt gedacht, wie blöd sind die eigentlich? Sorry, klingt jetzt wirklich echt fies, ne? Aber ich fand's super cool, dass du uns das jetzt hier gerade mal nahegebracht hast, weil damit kann ich jetzt auf jeden Fall was anfangen. Und jetzt weiß ich auch, warum es jetzt gerade so viel Beef gibt bei dem Apple-Thema und nächstes iPhone und so, ob es das dann bieten wird oder nicht. Und jetzt bin ich auch vollkommen bei dir, dass ich sage, Apple hat es sicherlich nicht geschafft, das jetzt ready zu kriegen. Ja, da bin ich jetzt mittlerweile dann auch wirklich bei dir, ne? Also da muss ich dich jetzt wirklich unterstützen. Ich glaube es nicht. Aber die Pixels, wo du gerade davon gesprochen hast, die stehen ja jetzt nicht unbedingt für Displayqualität, ne? Und Google kann zwar viel, aber das können sie ja nicht so gut. Rechnest du denn, also Pixel 4 wird es nicht haben, ne? Das ist vom Tisch. Denkst du denn wirklich dann, dass das nächste Pixel das haben wird? Oder meinst du, das ist dann auch jetzt der Grund, warum sich das Mi Mix 4 verschiebt? Meinst du, genau das, was du gerade erklärt hast, dass das so schwierig ist, könnte der Grund sein? Oder denkst du,
ist Strategie? Ich sag mal so, das ist halt eine Vermutung. Ich habe halt mit meinen Arbeitskollegen habe ich vor ein paar Tagen halt darüber geredet, über dieses In-Display-Kamera-Sache. Und der ist halt weit mehr in der Materie des neuronalen Netzes als ich. Sprich, das, was ich jetzt so denke, beispielsweise das, was aus unserem Gespräch rauskam, ist halt alles nur eine Theorie. Ne? Es kann natürlich sein, okay, das Problem liegt gar nicht da, sondern komplett woanders. Es kann auch sein, dass einfach dadurch, dass die Kamera genau unterm Display ist, an dem Punkt sehr schnell tote Pixel entstehen. Ne? Weil die Stelle wird ja immer ausgeschaltet.
Ja.
Kann auch sein.
Kann also auch
sein. Also zu sagen, okay, woran liegt das, ist immer schwierig bei solchen, bei neuen Technologien. Ja.
Ich muss dir da recht geben. Also auf jeden Fall danke für den Input. Also da hast du uns auf jeden Fall nochmal weitaus mehr jetzt dazu gegeben, als ich das jemals tun könnte. Super. Du hast mich gerade noch was auf was gebracht. Also es tut mir leid. Ich habe jetzt gerade natürlich wieder den Mega-Fehler gemacht. Ich habe nicht die neuen Bewertungen durchgegangen und habe die vorgelesen. Mea culpa auf jeden Fall an der Stelle. Tut mir allen aller leid, die eine Bewertung geschrieben haben. Es sind auf jeden Fall jetzt gerade schon mal zwei neue Bewertungen da bei uns im Podcast. Die werden wir aber am besten vorlesen, wenn der Olli wieder da ist, weil dann kann ich das auch an den Anfang des Podcasts schneiden und dann wird jeder genug auch wertgeschätzt, der jetzt hier sich dazu bereit erklärt hat zu bewerten. Also vielen, vielen Dank. Ich spoilere einfach schon mal. Machen wir das so. Ich spoilere einmal. Und zwar war das einmal der Frank 1967. Ja, ich denke mal, das lässt aufs Alter schließen. Hallo Frank auf jeden Fall an der Stelle. Schön, dass du den Podcast gefunden hast. Danke auch für deine Bewertung. Im nächsten Podcast lesen wir die vor. Versprochen. Und wir haben noch eine von Tube of Bricks. Ja, ihn kenne ich auch auf Instagram. Ist ein super cooler Typ. Macht Stop Motion von Lego. Schaut da gerne auch mal bei Instagram vorbei. Oder auch bei YouTube ist er natürlich auch. Und macht coolen Content, was Lego angeht. Also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut auf jeden Fall vorbei. Von den beiden gibt es eine Bewertung und die lesen wir im nächsten Podcast vor. So Kong. Und zwar, letztes Thema würde ich dann heute sagen. Wirklich nur noch mal kurz. Und weil ich dazu ein Video gemacht habe, müssen wir das jetzt ansprechen, weil ich brauche die Klicks. Danke, danke für jeden, der jetzt schon geklickt hat. Nein, Spaß beiseite. Ich möchte aber auch mit dir darüber sprechen. Ist jetzt ein Thema, was auch mit Smartphones zu tun hat, aber eher im zweiten Moment. Ich glaube auch, dass ich den Podcast in zwei Teile teilen werde und schneide, weil die Episode ist jetzt doch schon recht lang geworden mit Stunde 23 und wenn wir jetzt nochmal ein Thema angehen, denke ich, macht es Sinn, dass man das zweiteilt, aber das werde ich am Ende sehen. Und zwar hat Microsoft neue Surface-Produkte vorgestellt. Kong, hast du irgendeine Meinung zu den Geräten? Hast du irgendwie Berührungspunkte damit? Hattest du vielleicht schon mal ein Surface oder hattest du noch keins? Ich weiß, du bist grundsätzlich Mac-Nutzer. Hast du deswegen irgendwelche Berührungspunkte mit den Surface oder was hältst du davon?
Ja, ich habe sogar ziemlich viele Berührungspunkte mit dem. Ich habe das erste Surface Pro gehabt, also das allererste. Und meine Freundin hat das letzte Surface Pro. Also das 7er, glaube ich. Nee, 6er hieß es, glaube ich. Und bisher war ich halt immer extrem überzeugt davon. Also eigentlich immer noch. Was mich nur ein bisschen aufgeregt hat, war der Akku. Der ist in dem Moment, wenn man es benutzt, ist es gut. Ne? Alles cool. Aber sobald man es einfach nur stehen lässt, ist es innerhalb von, ich weiß nicht, 2 Tagen komplett leer. Auch wenn es 100% hatte. Kann auch sein, dass es, also ist, ich denke, es liegt am Windows. Ne? Und mit dem neuen Surface Pro Lineup, also das, ich rede jetzt explizit vom Surface Pro X. Das arbeitet jetzt ja mit ARM zusammen. Also ein ARM-Prozessor hat das ja. Und die haben ja ein viel besseres Power-Management. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann deutlich besser wird. Auch wenn ich jetzt mir demnächst ein iPad Pro bestellen werde.
Ah, okay. Du hast also eigentlich schon deine Entscheidung getroffen, ne?
Ja, also es ging jetzt explizit um das iPad OS. Also
ja,
ne, also okay, das beste Feature ist halt natürlich hier mit dem, ich weiß nicht, wie man das Feature selber nennt, aber dass man das iPad als zweiten Monitor benutzen kann. Das finde ich ja halt extrem viel wert. Ja,
das ist wirklich viel wert. Also ich muss wohl sagen, ich glaube, dass Windows ziemlich viel nachlegen wird in den nächsten Jahren. Also vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Sie haben schon eine recht gute Integration, glaube ich. Gerade sind sie dabei, das aufzubauen mit Android. Bedeutet, ich glaube, die App heißt YoPhone. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, sie gibt es auf den Samsung-Devices schon. Und die wurde da, glaube ich, irgendwie auch von selbst installiert. Also ich meine, ich hätte das nicht bewilligt oder so, aber auf jeden Fall war sie auf einmal drauf. Und damit kannst du halt schon deinen PC mit dem Smartphone koppeln, sodass du halt Benachrichtigungen zum Teil bekommst und Messages und sowas. Und das wird auch in Zukunft dann mit Anrufen funktionieren. Also ich bin echt der Meinung, sie legen da einiges nach und ich freue mich auch sehr in die nächsten Jahren darauf. Und leider, ich frage dich jetzt einfach mal, welches iPad nimmst du denn? Weil ich habe auch gedacht, okay, ein iPad, ja, ist eigentlich cool und so. Ich habe jetzt gerade auch das iPhone 11 Pro, das habe ich hier gerade, Pro Max, ne, und dann in der Verbindung, und ich bin ja gerade beim Überlegen, Apple Watch, macht das Sinn für mich oder nicht? Eigentlich überhaupt nicht, aber gut, anderes Thema. Aber iPad Pro, ich bin mal die Preise durchgegangen, ne, und ich habe eine Studentenaktion, ich habe die Beats-Kopfhörer dabei und ey, das Ding ist trotzdem noch unglaublich teuer. Ja. Ich hatte mir konfiguriert, ich glaube 512 GB LTE 13 Zoll, weil wenn, dann muss es auch schon groß sein, wenn ich da Videoschnitt mitmachen möchte. Und sag mal ehrlich, das sind 1.500 Euro. Kaufe ich mir dafür nicht lieber einen Laptop? Sag mal ehrlich, ich bin da, also mir schreckt nur der Preis gerade zurück. Also ich weiß absolut nicht, das zu rechtfertigen bei mir selber.
Ja, also ist halt immer so die Frage, ne? Brauchst du deine 512 GB? Also es ist schon krass viel.
So. Ja, aber wenn so ein Video, ich meine, du nimmst ja auch mit 4K 100 Mbits auf, ne, mit der Sony. Und ich glaube, also bei mir ist der Speicher recht schnell voll. Also ich sage jetzt mal so, mit 64 GB komme ich echt nicht weit. Und dieses Gerät wird sehr oft gerade angeboten. Also zwar nur das 11er, aber das gibt es sehr oft auch in der Aktion mit Wi-Fi. Habe ich jetzt schon für 700 Euro gesehen. Ja, das fand ich auch einen guten Deal. Aber 64 GB, sorry. Ne? Also für Videoschnitt, da komme ich absolut nicht hin. Also vorne und hinten nicht. Auch wenn ich mit Cloud arbeite und so. Also das bringt mir alles nichts, wenn das in der Cloud liegt. Aber welches hast du dir denn geholt von der Speicherkapazität? Oder würdest du dir holen so? Oder planst du?
Interessante Geschichte dazu.
Ja,
ich habe bereits eins geholt, ja.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ich hab auf Amazon IT bestellt, also auf der italienischen Seite.
Ja, kenne ich. Ist auch oft im Angebot, ne? Ja,
genau, das war da halt im Angebot und habe ich da direkt zugeschlagen. Ich glaube für 702 Euro oder so, oder 714. Das 64er Modell mit 12,9, also mit 13 Zöller. Und ich kann ja auch gleich erzählen, warum ich das 64-Modell genommen habe. Die Geschichte, also ich habe mir das halt bestellt und bei Amazon IT ist es so, du kannst nur mit Kreditkarte zahlen, ja?
Ja.
Meine Kreditkarte kam aber noch nicht an. Sprich, das Angebot ist befristet. Ich habe es bestellt und dann wurde gesagt, okay, Bankeinzug geht nicht. Zahlen Sie bitte mit Kreditkarte. Gut. Habe ich halt meine Freunde gefragt. Yo, ey, hast du eine Kreditkarte für mich? Kann ich damit zahlen? Ja, hier, kein Problem. Dann habe ich mit der Kreditkarte gezahlt. hat auch alles funktioniert. Danach habe ich mir ein Apple Case bestellt und ein Apple Pen habe ich mir bestellt, okay?
Ja,
okay? Das kam auch schon alles an. Dann habe ich eine Mail bekommen. Okay, es besteht der Verdacht, dass Ihre Karte geklaut ist. Also beispielsweise, dass Sie mit einer geklauten Kreditkarte bezahlt haben. Ihr Konto wird gesperrt. Alle Bestellungen werden storniert, solange der Fall nicht geklärt ist.
Oh Gott.
Scheiße.
Ja.
So, jetzt bin ich an einem Punkt. Amazon sagt halt jetzt, okay, ich muss den letzten Kontoauszug hochladen von der Kreditkarte, um zu beweisen, dass die Karte nicht geklaut ist.
Und die ist ja neu, ne?
Diese Kreditkarte. Das Problem ist, das war eine Kreditkarte von einem Kumpel.
Ah, okay. Ja.
Diese Karte ist jedoch 3 Jahre alt und wurde seit 3 Jahren nicht mehr benutzt. Der letzte Kontoauszug gibt es also nicht. Mm. Und jetzt wurde ich halt komplett auf Amazon blockiert. Sprich, es funktioniert gar nichts mehr.
Auch nicht DE. Also
kein Alexa, gar nichts. Kein Alexa, kein Prime Video, keine Bestellung, gar nichts. Ich kann nichts mehr machen, was mit Amazon über zu tun hat.
Boah, das ist ein strikt.
Und jetzt muss ich halt darauf warten, dass die das irgendwie klären demnächst. Ich habe jetzt einen Kontoauszug hochgeladen von ihm selber. Bei der Bank, aber halt nicht von der Kreditkarte. Mal gucken, wie sie darauf reagieren. So, die haben gesagt, das dauert 24 Stunden.
Also das ist so...
Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich kann das ja nicht einsehen. Also wenn ich mich jetzt einlogge, steht halt direkt, sie sind blockiert. Da ist nichts mehr. Ich kann nichts mehr angucken.
Also ich hatte auch schon mal Probleme da, ja.
Ja, das ist echt nicht schön, wenn die dich blockieren. Und jetzt ist es halt soweit, ich habe ein iPad-Case und ein iPad-Stift, aber kein iPad.
Ja, mal andersrum, ne? Ja, ich meine, der Stift. Weißt du was? Ich glaube, mit dem Stift findest du noch eine geile Idee, den in ein Video einzubauen, ohne dass der funktioniert. Das traue ich dir noch zu.
Ich glaube tatsächlich nicht. Warum ich mir das 64 Zoller bestellt habe. Ich arbeite an meinem Mac extern. Ne?
Meinst du, ne?
Genau, mit einem externen SSD.
Ja, habe ich auch. Ich habe hier so eine 1 Terabyte Samsung SSD. Die ist sogar fast meistens leer. Ja, ich bin mal gespannt. Aber ich glaube nicht, dass das mit dem iPad so seamless funktioniert. Aber ich bin mal gespannt. Erklär mal.
Ja, mal gucken. Also aktuell ist es ja mit dem MacBook so, ich kann einfach direkt auf die Daten zugreifen und dann wird das importiert. Ne? Sprich, ich setze mein Bearbeitungsordner auf die SSD, also auf die externe SSD und arbeite parallel direkt auf die SSD drauf. Sprich, mein komplettes Projekt ist extern und ich habe halt hinten an meinem Laptop-Monitor habe ich so hier Grip-Tape, nee, nicht Grip-Tape.
Gaffer-Tape, oder?
Nicht Gaffer-Tape.
Panzer-Tape.
Klettband.
Okay.
Nee, ja. Klettband. Ich habe halt Klettband hinten an meinen Laptop gemacht und an meine Festplatte, die andere Seite davon. Und deswegen kann ich das hinten ranpacken.
Make Art Now hat das auch. Ja, exakt gleich.
Ja, habe ich auch gesehen. Ich habe es halt auch gemacht. Und so bin ich halt nicht darauf angewiesen, dass mein Projekt immer auf dem Laptop ist. Weil ich hatte schon mal das Problem, dass mein MacBook nicht mehr funktioniert hat. Und ich war dann für einen Moment so, fuck, was mache ich jetzt? So, mein ganzes Projekt ist auf dem Laptop, ich kann nicht mehr drauf zugreifen, ich kann kein Backup mehr ziehen, das Ding startet nicht mehr. So, und seitdem arbeite ich einfach immer extern, aber das Backup wird auf dem Laptop gemacht. Sprich, wenn irgendwie die Festplatte kaputt geht, sind meine Backup-Daten immer noch auf dem Laptop und die Filmdaten sind noch auf der SD-Karte zur Not. Das heißt, ich lösche meine SD-Karte erst dann, wenn das komplette Projekt beendet ist. Das heißt, ich bin so gesehen doppelt abgesichert. Wenn mein Laptop kaputt geht, habe ich die externe Festplatte. Wenn mein Projekt, beispielsweise wenn meine Festplatte kaputt ist, habe ich mein Projektdatei noch auf dem Laptop und kann auf die SD-Karte zugreifen und die Daten, also die Filme, die Rohdaten einfach nochmal draufziehen. Das ist ja nichts Tolles.
Jetzt habe ich wohl,
Und das Gleiche.
Ja, ich habe jetzt gleich noch ein, zwei Fragen.
Ja, und das Gleiche habe ich jetzt vor, mit dem iPad zu machen. Ich will da ja nicht richtig Videoschnitt machen, sondern ich möchte es eher so, ich benutze das iPad eher für die Fotobearbeitung. Und da finde ich 64 GB ist absolut in Ordnung. Und wenn die jetzt irgendwie Final Cut Pro 10 auf iPad releasen, also so vollwertiges Final Cut Pro 10, dann sollten sie dieses Feature auch haben, weil ansonsten macht das ja keinen Sinn, dass du ein externes Gerät anschließen kannst. Aktuell funktioniert das ja auch mit den Fotos. Du schließt SD-Karte an und kannst die Fotos auf der SD-Karte direkt bearbeiten, ohne sie vorimportiert zu haben. Ich würde mich wundern, wenn es mit dem Videoschnittprogramm auch nicht funktionieren sollte. Also nicht funktionieren sollte. Würde mich wundern. Deswegen warte ich. Ich hoffe einfach darauf, dass es funktioniert. Wenn es nicht, juckt es mich nicht so sehr, weil ich darauf eh nicht schneiden wollte. Und wenn es funktioniert, dann ist es halt umso besser.
Okay, jetzt hast du auf jeden Fall schon mal ein paar Fragen von mir beantwortet, die ich hatte. Aber für mich wäre auch das Problem, ich möchte, wenn ich jetzt so ein Gerät habe, dann auch alles damit machen. Ja, also das wäre mein einziges mobiles Gerät dann, ja. Ich habe halt keinen MacBook, ich mache das alles an einem festen PC, ne, habe hier so mein Setup, sieht man ja auch immer in meinen Videos und da mache ich eigentlich alles. Und wenn ich jetzt so ein Gerät mir zulege, dann möchte ich das eigentlich auch hauptsächlich dafür machen, dass wenn ich mal unterwegs bin und ich müsste dann schneiden, dass ich das dann halt im Hotelzimmer auf dem iPad alles machen kann. Da ist ja die...
Ja, aber da bist du dann auch das Programm angewiesen.
Natürlich,
ne? Das
hast du aber nicht vergessen. Ich hoffe ja, mal gucken, LumaFusion hätte ich mir sicher gekauft, soll ja so das beste Videobearbeitungsprogramm sein, würde ich mir aber dann mal gerne persönlich angucken. Adobe Rush hätte ich gerne mal ausprobiert. Du weißt ja, ich bin kein Final Cut Nutzer, also ich habe Final Cut noch nie angefasst, wirklich. Das ist eins der einzigen Programme im Videoschnitt, die ich noch nicht angefasst habe, einfach mangels Endgerät und du musst es ja dann auch kaufen, 300 Euro und dann ist es ja weg. Ne? Also ich habe schon mal einen Mac hier gehabt, aber ich habe die dann auch recht schnell wieder verkauft, ne? Also einfach nur zum Testen und sowas, ne? Und dann halt wieder abgegeben und dafür kaufe ich mir dann nicht dieses Videoschnittprogramm, ne? Dauerhaft. Aber ich finde es cool, dass es natürlich einmalige Kosten sind, im Gegensatz zur Creative Cloud, ne? Das ist einfach blöd, ne? Gerade immer dieses Abo-Modell zu fahren. Aber ich hoffe mir halt Adobe Rush oder LumaFusion, dass das dann auch gut ist im Videoschnitt. Da gebe ich dir vollkommen recht, das muss natürlich auch ein Programm dafür sein, was dafür optimiert ist und perfekt funktioniert. Und ich erwarte mir echt viel von Adobe, dass sie da das Rush in Zukunft richtig pushen und auch richtig kompatibel und Workflow-technisch und sowas auch entschlacken. Ja, Premiere ist ja im Laufe der Zeit immer doch ein bisschen üppiger geworden und das Ganze dann auch in allen Versionen so gut es geht kompatibel zu halten, erfordert halt leider Leistung und ich kann da nicht mit wirklich ruckelfrei arbeiten, also nicht immer. Ne? Mit Proxys ja, aber also mein Lüfter dreht auch immer wieder auf, ne? Also wenn ich da mal auf Play drücke, also ist schwierig auszudrücken, vor allem wenn du Color Grading machst und so, ne? Oder du hast noch die ein oder andere Effekte drin oder so, ne? Das frisst schon. Aber gut, also finde ich auch mal eine nette Stellungnahme, weil ich sage ja auch immer in meinen Videos, bei den iPhones wäre 64 GB schon nicht genug. Ich halte das beim iPad auch für viel zu wenig. Aber ich hoffe, du bist mir in einem Punkt, sind wir uns hoffentlich einig, dass Apple doch bitte mit demnächst 128 anfängt, oder? Also bei einem Pro, also ich...
Oh ja.
Ja, oder anbietet, ne? Das reicht ja schon. Das finde ich auch. Aber ich muss echt sagen, ja, es ist so unfair. Es ist so unfair einfach. Ne? Sie verdienen schon so viel da dran und 128 Gigabyte, ich meine, das kostet die ein paar Euro wahrscheinlich nur, das anzubieten. Und natürlich, denen geht dadurch wieder einiges an Kauf verloren, sonst, ne, in der Marge, klar. Aber bitte, Pro, wenn ihr da Pro draufschreibt, dann macht doch bitte 128. Sie haben jetzt auch schon beim iPhone Pro, 11 Pro, da haben wir ja immer noch 64, aber wir haben ja den 18 Watt Charger mit dabei. Und der 18 Watt Charger ist ja nicht beim iPhone 11 dabei. Und dann gib doch bitte auch dem Pro noch ein paar mehr Pro-Features, weil die Geräte unterscheiden sich in so wenigen Details. Dann gib doch wenigstens ein bisschen mehr Speicher in der Standardkonfiguration dazu. Dann habt ihr nochmal den Mehrwert, damit die Leute zum iPhone 11 Pro greifen. Aber nee. Sorry. Also wenn ich da was zu sagen hätte, also glaub mal, sofort. Ich weiß, wir träumen hier oder ich träume immer sehr viel, ne, in der Sache.
Ja, okay. Aber du denkst halt für den Endkonsumenten, ne?
Ja,
aber die denken halt für den Verkäufer.
Ja, genau. So in etwa kannst du es beschreiben. Nette Geschichte auf jeden Fall an der Stelle. Finde ich cool. Aber es gibt ja auch noch das normale Surface, ne? Also du hast jetzt, glaube ich, gesprochen auf das Surface Pro X, also das neue Alternativgerät zum iPad Pro. Finde ich auf jeden Fall interessant. Wir hatten auch in der Diskussion den ARM-Prozessor, weil da sind ja nicht alle Apps mit kompatibel. Ich sag mal, größtenteils nur Store-Apps oder die 32-Bit-Apps müssen wohl sehr... ja, leistungshungrig emuliert werden. Also es kostet sehr viel Performance und Akkulaufzeit, wenn die emuliert werden, die 32-Bit-Apps. 64 sind gar nicht möglich. Deswegen hat Adobe auch zum Beispiel nicht ihre komplette Creative Cloud gezeigt, sondern ich glaube nur so eine abgespeckte Photoshop-Version. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Hieß die Fresco oder so? Irgendwie sowas. Ich habe das noch nie vorher benutzt, obwohl ich die Creative Cloud habe. Also ich wusste gar nicht, dass es die App gibt, aber Photoshop geht halt zum Beispiel nicht auf dem Pro X, ne? Nicht die Vollversion gerade. Ne? Und das sind halt schon so ein paar Sachen, die ich glaube, den einen oder anderen negativ aufstoßen. Aber ich bin ganz klar der Meinung und deswegen auch iPad Pro eben so wichtig, dass diese Geräte die Zukunft sind. Einfach wegen der Kompaktheit, die sind leichter, die brauchen viel weniger Saft als ein Intel-Prozessor. Und ich bräuchte wirklich nur die Office-Anwendungen, die laufen dann da drauf auf ARM-Prozessoren schon gut, zumindest die Alternativen davon. Und ich finde auch, dass Adobe Rush, ich sehe da echt viel Hoffnung. Ich sehe da viel Hoffnung, dass wir gar irgendwann kein Premiere oder diese volle Suite mehr brauchen, sondern dass wir Photoshop und so weiter alles auf eine ARM-Version reduzieren. Und deswegen finde ich, ich bin immer noch der Meinung, dass Pro X ist ein geiles Gerät. Vor allem, überleg nochmal, Kong, ich weiß, du hast ein super Angebot gerade gekriegt, super geil, aber mit Keyboard, ja, Keyboard und Pen, das kostet, das Surface Pro X kostet 999 Euro und ich behaupte einfach mal, dass es von der Leistung besser ist als das iPad und einfach schon, ja, ich glaube auch mit mehr Speicher ausgestattet ist für die 999 Euro. Ich denke, das hat mindestens 128 oder sogar mehr. Das ist ein guter Preis, oder? Mit Pen 13 Zoll in einem 12 Zoll Gehäuse und Keyboard ist mit dabei. Ich meine, das Keyboard kostet bei Apple knapp 200. Das ist schon frech, oder?
Ja, das stimmt. Ja, Apple wird dann halt für die Zubehöre sehr utopische Preise. Ne?
Das ist gar kein Ausdruck.
Aber wie gesagt, also das Ding bei Windows ist einfach, in meinen Augen, es ist nie genau das, was ich will. Weißt du, so, ich habe das Surface Pro 6 jetzt hier, direkt neben mir sogar noch, und ich benutze es nur für Notizen. So, und wenn ich damit mal ein bisschen mehr machen möchte, wenn ich ein bisschen, auch nur ein bisschen mehr machen möchte, sei es Fotobearbeitung, dann gehe ich direkt an mein MacBook.
Echt?
So, okay. Weil am Surface, das ist alles so klein, das ist alles so. Das Problem bei Windows ist, es kann natürlich sein, dass sie es jetzt optimieren für das Surface Pro X, aber aktuell ist es so, wenn die Auflösung extrem hoch ist, ist alles extrem klein. Alles wird nur kleiner dargestellt. Es ist, als hätte so einen großen Monitor kleinen komprimiert.
Ja.
So, und diese Komprimierung, wenn ich Photoshop bei meinem Surface aufmache, das ist so winzig. Ich muss wirklich mit der Maus hingehen, damit ich auf Datei klicken kann, weil das so klein ist. Ich kann mit dem Finger nicht draufklicken.
Eigentlich, das kann auch nicht so schwer sein.
Diese Optimierung.
Also, genauso wie mit der Kamera eben, oder? Das
ja.
Ist genauso.
Ja, okay, aber das Problem hier ist ja nicht von Microsoft verursacht, sondern das Problem ist ja wirklich explizit bei Adobe. Weil die müssen ja Photoshop für alles optimieren. Und beim Mac ist es so, die optimieren das für den Mac. Bei Windows ist es so, die müssen es für allen möglichen Auflösungen und allen möglichen Darstellungsversionen und verschiedene Arten von Monitoren optimieren, damit das läuft. Und da liegt eher das Problem. Und gerade da ist auch der Grund, warum Tablets bei Android nicht geil sind. Die sind einfach nicht gut, weil es gibt so viele Hersteller, es gibt so viele verschiedene Arten von Produkten, was Tablets jetzt angeht, im Android-Bereich. Und das Problem liegt nicht bei Google, sondern das Problem liegt bei den App-Herstellern. Die können nicht einfach für jedes Modell eine Optimierung rausbringen. Bei Apple, die haben ein iPad, die optimieren das fürs iPad, funktioniert, passt. Die haben ein kleines iPad, optimieren das dafür, passt. Bei Android-Tablets, das sind so viele verschiedene Geräte, du kannst gar nicht alle anpassen. Und deswegen bin ich einfach kein Fan von so Windows-Tablets, muss ich jetzt zugeben, ehrlich gesagt. Und dieses, du sagst ja, der Stift von Windows, der ist ja dabei. Da stören mich zwei Dinge. Und zwar, das erste ist, mit dem Apple Pen, damit kann ich richtig zeichnen. Also ich zeichne ja auch sehr viel und mit dem Apple Pen kann ich wirklich zeichnen. Es fühlt sich auch wirklich an, als würde ich wirklich einen Stift in der Hand haben, womit ich auf Papier zeichne. Beim Surface ist es jedoch so, es hat einen kleinen Input-Lag. Ganz klein, aber ich spüre ihn sofort. Die Drucksensibilität ist nicht so toll. Ne? Also es funktioniert, klar, es reagiert auf Druckstufen. Es hat auch 1024 Stufen, meine ich. Aber es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und beim Apple Pen, da habe ich wirklich das Gefühl, es ist echt. auch schon allein mit dem 120 Hertz Monitor, Bild, da merkt man das auch noch mal ein bisschen. Und beim Surface, da stört mich dann noch mal diese Form. Du meinst ja, die Form ist ja extrem gut in deinem Video. Und da muss ich dir absolut widersprechen, denn wenn du so einen flachen Stift in der Hand hast, das fühlt sich einfach nicht gut an. Ich hatte mal so einen Bleistift, das war glaube ich aus Kohle, und der war auch so platt. Und der war nur so platt, weil man damit besser schattieren kann. Aber wenn du damit ganz normal schreibst, dann drückt er sich irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt richtig in den Finger rein, weil die Kante extrem dünn ist. Und fürs Zeichnen ist es einfach nicht gedacht. Und das ist auch ein Grund, warum ich sage, okay, warum soll ich mir ein Surface holen? Na, ich hab keine Vorteile davon. Beim iPad habe ich extrem viele Vorteile, auch wenn es teurer ist. Auch wenn ich damit nicht Video schneiden kann, weil auf dem Surface könnte ich wahrscheinlich später, weiß nicht, Premiere benutzen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Auf dem iPad denke ich nicht. Ich glaube nicht, dass sowas drauf kommt. Aber das brauche ich halt nicht. Denn für Premiere, da gehe ich auf meinen Laptop und da habe ich dann meinen Laptop dran.
Ich glaube halt, dass Adobe Rush Premiere ablöst. Ne? Also auf kurz oder lang. Also da bin ich auf jeden Fall von überzeugt. Und das vertrete ich auch weiterhin. Mit dem Pen gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Also ich muss den natürlich erstmal in der Hand halten, damit man da im Endeffekt was zu sagen kann, was final ist. An sich hast du mir jetzt gerade schon wieder ein iPad verkauft. Nein, ich gebe noch nicht nach. Also ich
warte. Nein. Guck mal, an deiner Stelle würde ich kein iPad holen.
Oder Windows-Nutzer. Okay.
Nein, nicht als Android-Nutzer, sondern sondern der Hauptgrund ist einfach, dass du es wirklich als dein einziges mobiles Gerät nutzen möchtest. Hast du dir das Video von MKBHD angeguckt, der nur das iPad Pro benutzt hat? Der hat nämlich ein Video gemacht, in dem er, ich glaube, 3 Wochen oder 2 Wochen oder eine Woche nur das iPad Pro als sein Daily Driver genutzt hat, also sprich kein MacBook, also ein mobiles Endgerät so gesehen, reines mobiles Endgerät, womit er darauf gearbeitet hat, womit er geschnitten hat, womit er Fotos bearbeitet hat. Und da merkt man auch, okay, es ist cool, so als zweites Gerät zum MacBook, aber es ist als alleiniges Alleinstellungsgerät nicht optimal. Und gerade wenn du sagst, ey, ich möchte es benutzen zum Videos bearbeiten, für dies, für das, und ich möchte deswegen 512 GB holen, weil ich meine Videos drauf schneiden möchte, dann möchte ich dir wirklich wärmstens davon abraten. Denn du wirst in meinen Augen, überzeug mich gerne,
Bevor ich so einen Schritt gehe, sollte ich mir auch dieses eine besagte Video geben und die Zeit, glaube ich, darin investieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall viel, viel wert und dann kann ich einiges an Geld sparen. Ich bin auf jeden Fall immer noch am Überlegen, was ich da mache. Ich werde auf jeden Fall warten, bis es die ersten richtigen Reviews gibt zum Surface Pro X und wie das mit der Kompatibilität aussieht. Ich bin auf jeden Fall, bleibe ich da am Ball, allein schon für den Podcast und für YouTube, ne, mache ich das natürlich für euch und ihr werdet das hier natürlich dann mit als Erste erfahren. Aber es gab ja nicht nur das Pad, Tablet und so weiter, und Surface Laptop und so weiter. Schaut euch mal ein Video an. Wir hatten ja auch das Surface Neo und Surface Duo. Hast du die beiden Geräte auch schon gesehen? Oder du hast mein Video, glaube ich, geguckt, ne? Ja, genau. Zwei Bildschirme und das eine war ein Smartphone. Auf dem Neo, das ist also das Tablet, was mit den zwei Displays daherkommt. Das Gerät wird Windows haben. Windows X, ja, das ist dann diese neue Version von Windows, also wieder so eine, ja, ich weiß nicht, warum sie dem immer einen neuen Namen geben, weil Windows, ja, also ganz ehrlich, sie hatten Windows RT, okay, das hat nicht funktioniert, dann hatten sie das Ganze nochmal als Windows 10 S mit dem Surface Go, da haben auch direkt alle aufgeschrien und haben gesagt, ja, wir wollen Windows Home oder Windows Pro, irgendeins davon haben und dann konntest du kostenlos upgraden, wenn du das gekauft hast. Und jetzt haben sie wieder so genau das Gleiche, aber sie nennen es jetzt Windows X. Also sie, keine Ahnung, ja. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. X steht ja für 10 und sie haben ja Windows 10 und das macht irgendwie schon wieder Sinn für mich in dem Bereich, dass das X dann wieder für 10 steht. Aber irgendwie, also Namensgebung haben sie auch noch nicht ganz so raus. Hat mir deswegen nicht so gut gefallen. Aber das halt wirklich nur Store-Apps, also das ist richtig limitiert auf Store-Apps. Aber mir hat es ganz klar besser gefallen als ein Galaxy Fold. Wie stehst du eigentlich zum Fold? Findest das, hast du bestimmt das Video von Felix gesehen, ne?
Ich wollte das so eigentlich im Video machen auch. Das Problem mit den faltbaren Displays. Ich finde das an sich, also die Idee ist Hammer, ne? Also das ist fernab von jeder Realität, was man sich so vorgestellt hat. Das Problem ist, nee, nicht das Problem ist, sondern es gibt zu viele Probleme mit diesem Fold-Mechanismus. Ja. Es ist einfach, ja. Es ist noch nicht mal annähernd marktreif. Denn, guck mal, du bist wieder an einen Punkt angekommen, wo dein Display kein Glas mehr hat, sondern Plastik. Und das hattest du früher.
Ja.
Du hast dann mit der Zahnpasta dein Display wieder poliert. Und
ja, klar. Ich kenne das auch noch, die Zeiten, ja.
Genau, und an diesem Punkt sage ich, okay, es gibt einfach zu viele Nachteile. Das Display zerkratzt des Todes, ne? Das ist unvorstellbar.
Sehe ich genauso.
Moment. Und das ist einfach, wie sagt man das, was mich am meisten stört, ist, dass wenn man es zusammenfaltet, dass dieser Knick in der Mitte ist. Weißt du? Weil das muss ja.
Ja, klar. Diese Wölbung. Ja, genau. Einfach diese Wölbung. Ich bin da voll bei dir. Also genau meine Meinung.
Genau, es sind zu viele Nachteile. Also die können es auch so machen, dass dieses Plastik, was da drüber gezogen wird, an der Seite beim Aufmachen nochmal so in den Rand hineingeht. Sodass der Bildschirm wieder gerade ist. Das könnte man auch machen. Aber bis die es soweit gemacht haben, boah, also ich finde die Idee an sich gut, das Konzept an sich ist der Hammer, aber marktreif ist es noch lange nicht.
Ja, bin ich voll bei dir. Und so wie Microsoft es gezeigt hat, finde ich es sinnvoll. Also so, ja, finde ich, kann man das auf jeden Fall bringen. Scheinbar ist das Gerät ähnlich groß, also jetzt beim Duo, das ist ja eigentlich so die kleine Version davon, ne? Und das ist aber dann mit Android ausgestattet. Und das ist echt wie ein Galaxy Fold, halt ohne diese Wölbung in der Mitte, und du hast einfach diese beiden Apps, einmal links eine, einmal rechts eine. Das ist wie ein Communicator früher, ne? Also auch so zum Aufklappen, und ich finde das echt geil. Das Einzige, was nicht gefällt, ist, dass es erst Ende nächsten Jahres kommt. Also das ist sehr spät. Aber einfach, dass Microsoft nicht aufgegeben hat und jetzt wieder in dem Phone-Markt ist und dann auch hoffentlich für Android die Apps nochmal anpasst, nochmal verbessert, nochmal Neues bringt, weiterentwickelt und dann auch in Verbindung mit ihrem Betriebssystem. Ich sehe das so, dass da hoffentlich bald etwas kommt, was dann auch mit dem Apple-Universum, ja, konkurrenzfähig ist. Also in allen Belangen mit dieser Anruf, ne, dass der Anruf dann am Mac angenommen werden kann. Auch diese Display-Funktion, also dass wir das Display einfach nochmal gespiegelt haben, kabellos auf einem zum Beispiel Surface Pro X oder wo auch immer. Ich sehe das Ganze auf jeden Fall und ich finde, sie haben ein sehr gutes Line-Up. Sie können damit echt gut was bringen, aber am Ende entscheidet wirklich auch der, ja, direkte Test wieder und auch natürlich, wie das Gerät im Alltag funktioniert, weil für mich hat das nicht immer, ich bin da bei dir, die Software muss angepasst werden, die Auflösung bzw. die Skalierung, die ist nicht perfekt, vor allem nicht bei den Apps dann, ne, alles zu klein und so, da bin ich voll bei dir, da müssen sie dran arbeiten, aber ich finde, das sind Sachen, die sollte man wirklich relativ einfach, vor allem auch für die Pixel-Devices gefixt bekommen, und wenn man dann sagt, okay, wenn ihr euch ein Surface-Device kauft, dann habt ihr das direkt vom Hersteller und dann bekommt ihr auch dadurch den besten Support vom Hersteller. Alles ist auf das Gerät optimiert. Ich finde, das sollte auch in Kooperation, wenn man schon eine Firma wie Adobe auf die Bühne holt, sollte das doch dann irgendwo auch ein bisschen besser wirklich auch zusammenarbeiten, in meiner Meinung.
Mhm. Ja, ja. Das stimmt.
Ich glaube, damit können wir das Ganze dann heute hier beenden, Kong. Ich will dich gar nicht zu weiter quälen. Der Podcast ist jetzt schon lang genug.
Quatsch.
Also ich denke mal, ich werde das zweiteilen, das Ganze, dass wir das an zwei unterschiedlichen Tagen releasen, und dann haben wir noch ein bisschen, was wir dann halt für die Hörer strecken konnten. Aber auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht, deinen Input zu bekommen. Da, also wirklich nochmal auch aus einer technischeren Sicht, ich nenne das jetzt einfach mal so, gibt es ja keine Steigerung offiziell von, aber einfach nochmal ein bisschen mehr, auch wie ein Ingenieur, da Ganze ranzugehen. Neural Engine, ich habe dazugelernt, ich weiß jetzt, was neural bedeutet, beziehungsweise was damit überhaupt zusammenhängt und was dann immer alle meinen, wenn man darüber spricht. Finde ich super cool, dass du mich da nochmal geupdatet hast. Also das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Eine letzte Sache, die mir gerade aber einfällt, kannst du es auch kurz machen. Oliver, dem ist das immer sehr wichtig, weil das jeder unserer Gäste beantworten muss. Wie sieht dein Wunsch-Smartphone aus? Oder dein Traum-Smartphone?
Mein Wunsch-Smartphone.
Was müsste das haben? Es muss nicht unbedingt realistisch sein. Das muss nicht in den nächsten 5 Jahren umsetzbar sein. Einfach so, was du jetzt für Gedanken hast, wo du sagst, das brauche ich oder das wünsche ich mir in einem Smartphone, so möchte ich das in Zukunft sehen. Also gibt es da irgendwas, dass du da, und sei es jetzt, ich möchte keine Notch und so, kannst du natürlich auch sagen, aber vielleicht hast du, ich kenne dich, ja, du hast ja immer so kreative Ideen, vielleicht fällt dir da noch was anderes zu ein.
Ja, also mein Lieblings, nee, nicht Lieblings, mein Traum-Smartphone, das wäre wohl ein Smartphone, bei dem das Display komplett die Vorderseite bedeckt, ne? Das ist wahrscheinlich die absolute Standardantwort. Die Kamera muss muss unter dem Display sein. Face ID mit Infrarotsensor am besten.
Ja, das kenne ich noch aus dem Mate-Video.
Genau. Die Rückkamera sollte ein Wechselobjektiv unterstützen. Sprich.
Okay, das ist interessant.
Genau, sprich, es ist zwar cool, so drei Kameras drin zu haben, aber so, wenn du Filmmaker bist, bring dir diese drei Kameras nicht einfach, weil du das Ganze nicht manuell wirklich steuern kannst. Und wenn du so ein Wechselobjektiv hast und da wirklich mit dem Fokus spielen kannst oder mit dem Zoom spielen kannst, so manuell, das ist dann schon mal eine ganz andere Liga. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass das irgendwann funktioniert, weil eigentlich sind das nur Verbindungsstücke. Das Handy wird zwar exponentiell dicker, also deutlich signifikant dicker, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Der Akku muss gigantisch sein.
Kann ich dich noch kurz was fragen?
Klar.
Bei dem Objektiven. Mhm. Ja, da hast du mich gerade nochmal auf die Idee gebracht. Ich habe mir das schon länger mal vorgestellt. Ich weiß, okay, Abwärme und so ist auch ein Problem. Aber denkst du denn nicht, so ein Smartphone könnte auch einfach mal einen größeren Sensor einbauen in die Kamera? Ich weiß, dadurch geht Platz flöten und ich weiß, dadurch wird das Gerät bestimmt dicker werden. Und Abwärme ist ja vielleicht heute noch so ein Thema. Aber sagen wir mal in den nächsten 2 Jahren oder so. Weil muss ja jetzt kein Fullframe sein, aber so ein APS-C-Größensensor oder sei es MFT. Komm, MFT, ja? Mhm. Meinst du, der passt da nicht rein irgendwie so in den Smartphone? Ich denke mir das schon immer, so ähnlich wie mit der Kamera unterm Display. Hey, warum macht das keiner? Aber es gab ja schon mal von Samsung ein Smartphone, was eine ja rausfahrbare Linse hatte. Das hatte ja diese Zoom-Linse und so. Da war ja auch dann, glaube ich, ein größerer Sensor. Zumindest sah das so aus. Mhm. Du bist ja jetzt hier der Ingenieur so ein bisschen von uns. Du kennst dich da ein bisschen mehr aus. Ist das so schwierig, das umzusetzen? Oder was denkst du, warum macht das keiner?
Geht es ja explizit darum, den Sensor zu vergrößern?
Also mir ging es darum, den Sensor zu vergrößern, dass man dann halt, ja, du weißt ja auch, mehr Hintergrundunschärfe bekommt, ne? Und halt einfach ein bisschen mehr dann damit ja auch Licht empfängt. Ne? Das heißt also bei Dunkelheit, dann bräuchten wir diese ganzen AI-gesteuerten Nachtmodi gar nicht, sondern das Bild wird so von Natur aus schon ein bisschen besser. Also sei es wie bei einer Sony A7 III, das ist natürlich ein Vollformatsensor, aber so ein wirklich einen größeren Sensor, also nicht diese kleinen, die wir immer haben, zum Beispiel Apple. Wir haben ja jetzt in dem iPhone 11, da haben wir richtiges Viereck hinten. Wenn man jetzt dieses Viereck nehmen würde und das wäre dann ein Sensor, nicht drei, weil wir haben jetzt gerade drei Kameras, sondern wir haben dieses Viereck hinten und das ist ein Sensor und man macht dann eine Linse davor. Wäre das nicht besser?
Das Problem ist halt wie das Licht reinfällt, weil das ist jetzt schwierig zu erklären. Wenn du einen größeren Sensor hast, ja, dann brauchst du auch mehr Platz zu der Linse. Weißt du?
Platz. Okay,
du musst dir halt so ein Dreieck vorstellen.
Also die muss rausstehen.
Genau, du musst halt so ein Dreieck vorstellen, wo das Licht halt einmal umgedreht wird, also wo das Bild einmal umgedreht wird, ne, wenn das Licht halt reinkommt. Und wenn angenommen dein Sensor ist jetzt Fullframe, ne, du weißt ja ungefähr, wie groß das ist. Wenn das da drinne ist, muss dieser Platz vom Sensor zu der Linse, ich glaube, wie viel wäre das?
Oh, okay.
Ich glaube, Minimum 5 Zentimeter, vielleicht weniger, vielleicht auch mehr, ich müsste jetzt raten. Und deswegen denke ich nicht, dass es so einfach ist. Also das P30, das hat ja einen größeren Sensor bekommen. Die haben es ja so gemacht, dass es ein Spiegel ist, das diese Entfernung simuliert. Was heißt simuliert? Macht. Das ist ja ein Spiegel drin, das Bild wird reinprojiziert. Der Spiegel belichtet das Ganze auf den Sensor und das wird halt so interpretiert. Und nur so konnten die ja überhaupt so einen großen Sensor einbauen. Na, und der ist ja auch nicht gigantisch. Der ist ja auch schon, der ist im Verhältnis zu einer normalen Kamera extrem klein. Und wenn du jetzt dir vorstellst, wenn du so einen Fullframe da reinbauen möchtest, muss die Entfernung gigantisch sein. Das Ding muss fett sein. Das muss so ein Monster sein. Na, deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt einfach so möglich ist.
Nee, habe ich wieder dazu gelernt. Also heute war wirklich die Folge, in der ich am dümmsten rüberkam jemals, aber das ist mir egal, ich vertrete das und kann damit leben und wahrscheinlich, wenn der Oliver diese Folge gehört hat, dann wird er mich auch das nächste Mal damit aufziehen, aber das hat mir trotzdem umso mehr Spaß gemacht und man lernt nie aus, also auch mit 32 lernt man nicht aus und deswegen danke dir, Kong, dass du mir nochmal was Neues beigebracht hast heute. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir die Folge aufzunehmen. Also wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich verabschiede mich an der Stelle oder ich gebe dir den Vorrang. Du darfst dich gerne noch von unseren Zuhörern verabschieden. Vielleicht hast du noch was zu erwähnen, zu sagen, wenn man dich weiterverfolgen will, wo kann man dich finden? Vielleicht sagst du mal eben was dazu, falls wir das noch nicht genug hier getan haben im Podcast. Aber dann gebe ich dir jetzt die Bühne frei. Du darfst dich nochmal von unseren Hörern verabschieden.
Okay, also falls ihr meine Videos angucken wollt, ne, wir haben ja jetzt ein bisschen darüber geredet, könnt ihr mich auf YouTube unter Kongtech finden, also Kongtech. Ne? Ja, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ihr müsst mich also nicht direkt abonnieren, aber würde mich super freuen, wenn ihr überhaupt meine Videos anguckt und mir Feedback hinterlässt. Also das ist mir sehr viel mehr wert als ein Abo. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ciao.
Vielen, vielen Dank.
Moment. Okay. Ich muss mich noch bei Thorsten bedanken für die Einladung, denn es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hierbei zu sein. Ja, ich bin immer noch ein bisschen so geflasht davon, wie Thorsten das Ganze rüberbringt, also wie locker der das Ganze macht. Also diese ganze Einleitung und diese Übergänge. Nochmal fettes Lob an dich, Thorsten. Also
Danke. Echt, und Hammer. Ich muss dazu sagen, ich bin sonst nicht so der Host, ich bin eher so der Co-Hoster. Also normalerweise leitet der Oliver durch den ganzen Podcast. Das heißt, also da habe ich wirklich keine Übung drin, dass ich jetzt hier von einem Thema zum nächsten komme und so weiter. Da muss man sich halt im Kopf dann schnell die Brücken bilden. Deswegen doch so ganz so dumm kann ich dann ja doch nicht sein. Ich danke aber an der Stelle. Also vielen, vielen Dank. Also auch, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist nicht sehr selbstverständlich. Gerne. Und wir haben jetzt hier auf jeden Fall gute 2 Stunden, 3 Stunden wahrscheinlich mit dem Vorgespräch und kleinen Unterbrechungen hier haben wir auf jeden Fall aufgenommen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das war jetzt dann wahrscheinlich hier der zweite Teil. Wie gesagt, die Folge war so lang, dass wir das dann besser zweiteilen, damit ihr das nicht so am Stück habt. Und nächstes Mal gibt es dann auf jeden Fall wieder eine Folge mit dem Oliver und mir. Wir werden natürlich weiterhin Gäste auch nochmal einladen und dazu. Und wenn ihr Kongtech weiterhören wollt, auch nochmal hier im Podcast, gerne gebt Feedback immer her damit. Schreibt eine Bewertung auf iTunes, schreibt es unter unsere Videos oder bei Instagram, schreibt uns eine PN. Wir sind überall erreichbar. Wir sind nicht so wie die großen YouTuber, wir sind nahbar. Ihr könnt uns erreichen. Ich antworte auf alle Fragen. Habe ich bisher immer getan, werde ich weiter tun. Und deswegen danke an der Stelle für jeden, der bis hierhin gekommen ist. Und ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder. Und ich sag's heute mal, weil ich alleine bin. Abo, Glocke, Like. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Podcast. Stay Energy und ciao.
Das waren deine Smartphone-Blogger, Oliver und Thorsten. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.